Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbosch und diese Ausgabe ist die Nummer 7 unserer Serie zu Peter Hocheggers Schattenrepublik. Vielleicht vorweg, wir sind mit der vorangegangenen Hochegger-Folge Nummer 6 in den Podcast-Only-Modus zurückgekehrt. Wir filmen also nimmer. Wir haben nach 5 Episoden gesagt, wir machen mal Pause mit den Videos, weil zur Videoproduktion jetzt natürlich ungleich viel mehr Aufwand bedeutet als eine reine Audioproduktion. Wir werden das sicher wieder machen, aber wir sind ja immer noch ein Podcast und am Ende ist es auch eine Kostenfrage. Ja, das gesagt, mit mir im Studio wieder Peter Hocheggar. Hallo Peter.
Hallo Nick. Hallo Stefan.
Ja, Stefan Kaltenbrunner, auch er hier. Hallo Stefan.
Hallo.
Im Zentrum heute steht der Glücksspielkonzern Novomatic, für den Peter Hocheggar einst gearbeitet hat. Ja, und wer Novomatic sagt, könnte auch Karl-Heinz Grasser sagen. Ja, Grasser, ein Geschöpf der Ära Schwarz-Blau 1. Wir haben die Person KHG hier ja schon mehrfach thematisiert. Beginnen möchte ich mit einem Schmuckwort, das Karl-Heinz Grasser geprägt hat. Das Wort selbst ergibt sprachlich zwar nicht wirklich einen Sinn, aber dafür hat es die Zeit überdauert und das Wort lautet Nulldefizit.
Ja, Peter, vielleicht, wir springen jetzt zurück in das Jahr 1999-2000, Grasser ist Finanzminister und Maischberger, Grasser und Peter Hocheggar treffen sich im Finanzministerium und Grasser erklärt, das Budget schaut ganz gut aus, ist nahezu bei Null und wie könnte man es vermarkten? Und du hast dann im Prinzip den Begriff Nulldefizit erfunden, der eigentlich ein völliges Unwort ist und eigentlich gar nichts aussagt. Wie ist es dazu gekommen?
Wie ist es dazu gekommen? Wir sind im Jahr 2001 wieder in unserer bewährten Beraterrunde zusammengesessen und Karl-Heinz Grasser informiert uns ganz stolz: Wir haben ein ausgeglichenes Budget. Wie können wir das vermarkten? Und ich habe gelernt, in Begriffen und Schlagworten zu denken. Und ausgeglichenes Budget, das ist ein bisschen sperrig. Und ich habe das so zur Diskussion gestellt. Wir brauchen ein tolles Schlagwort. Und dann ist das Wort Nulldefizit entstanden. Und für mich war klar, wir müssen das inszenieren. Und dann habe ich den Vorschlag entwickelt, einen Brief an alle Österreicher in ganzseitigen Inseraten in allen Tageszeitungen zu schalten und der Brief unterschrieben vom Bundeskanzler, vom Finanzminister und von der Vizekanzlerin. Mir war klar, wenn man die beiden ins Boot holt, dann werden sie sich auch damit identifizieren und sich freuen, dass dieser Brief und die Inserate vom Finanzministerium bezahlt wurden.
Was hat das gekostet?
Das hat ungefähr 500.000 Euro gekostet, also vielleicht ein bisschen mehr. Und die Wirkung war enorm.
Also die Mitglieder der Bundesregierung waren auf einem Inserat drauf, bezahlt vom Finanzministerium, das Werbung dafür machte, dass die Bundesregierung ihren Job ordentlich gemacht hat.
Der Brief war adressiert an alle Österreicher. Die Bundesregierung, namentlich Bundeskanzler, Vizekanzlerin und Finanzminister, haben sich bei allen Österreicherinnen bedankt für ihr Engagement, für ihr Mitwirken, dass es gelungen ist, dieses Nulldefizit zu erreichen.
Das natürlich ein bisschen eine Schmähparade war, das Nulldefizit.
Naja, man muss in Bildern denken und in Schlagworten und das auch inszenieren. Und das haben wir damals gemacht.
Aber das Wort Null, entschuldige Stefan, das Wort Nulldefizit ist dir bei einer Sitzung im Finanzministerium einfach in den Schoß gefallen?
Mehr oder weniger.
Ich habe, man kann, wenn man dazu recherchiert, feststellen, den Begriff gab es schon, wohl unter Ökonomen auch verwendet worden. Ich habe einen interessanten Hinweis gefunden. Der Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU Wien, langjähriger Präsident des österreichischen Staatsschuldenausschusses, Helmut Frisch, hat im Jahrbuch für Politik im Jahr 2000, das 2001 erschienen ist, einen Aufsatz geschrieben zum Thema Gedanken zum Nulldefizit. Jetzt konnte ich nicht klären, ob Frisch schneller war als Grasser mit der Schöpfung des Wortes, sprich, ob du dich bei Frisch bedient hast, weil du zufällig seinen Aufsatz gelesen hast.
Ich habe den Aufsatz nicht gelesen und ich nehme auch nicht für mich in Anspruch, dass ich das erfunden hätte. Das Ganze ist aus einer Beratungsrunde beim Karl-Heinz Grasser entstanden. Da waren dabei der Maisch Berger und noch ein anderer Berater. Es waren mehrere Leute und für mich war dann einfach wichtig zu sagen, wir brauchen ein Schlagwort. Und das Schlagwort ist nicht ein ausgeglichenes Budget und da ist halt das Nulldefizit herausgekommen. Und ob ich jetzt den Begriff sozusagen mich erinnert habe oder nicht, das weiß ich heute nicht mehr.
Aber im Prinzip war das ein Taschenspielertrick aus der bekannten Hochecker Mottenkiste, weil das Budget ist saniert worden durch Einmalverkäufe und durch einmalige Effekte und Privatisierungen etc. Das ist kein Thema gewesen.
So komplizierte Sachverhalte darzustellen, warum das ein ausgeglichenes Budget wurde oder nicht, das ist schwierig, den Menschen darzulegen. Ja?
Also ihr habt es als historische Leistung verkauft, obwohl es das gar nicht war.
Uns war wichtig, den Finanzminister, den Jungen, als einzigartige Persönlichkeit darzustellen und das ist uns mit dieser Inseratenserie Nulldefizit ganz gut gelungen.
Also Grasser war der Superstar damals, du hast ihn inszeniert in der Roadshow mit dem Begriff Nulldefizit. Grasser ist, wer sich erinnern kann, bei Wetten, dass auf der Couch gesessen mit seiner Gattin Fiona und ihr habt dann immer enger zusammengearbeitet und wart so ein eingeschworenes Team im Finanzministerium, Walter Weischberger, Karl-Heinz Grasser und du. Und ich glaube, wir müssen jetzt zu einem Skandal oder zu einer Krause kommen, die uns bis heute beschäftigt, und zwar des Glücksspielskonzern Novomatic.
Ganz genau, der Glücksspielkonzern Novomatic war einer deiner Auftraggeber. Wann hat das begonnen, weißt du es noch?
Das hat begonnen im Jahr 2005. Walter Maischberger hat mich angesprochen und gesagt, da gibt es eine wunderbare Geschichte, wo wir uns einen Auftrag abholen können, Novomatic, die wollen eine Online-Glücksspiellizenz und wir könnten da das über den Karl-Heinz spielen und auch über die Telekom. Sag ich, warum, ja? Würde die Novomatic zum Karl-Heinz gehen und sagen, wir hätten gerne eine Online-Glücksspiellizenz, dann kann er nicht sagen, ja, okay, machen wir. Wenn aber die Telekom kommt und sagt, wir haben ein Joint Venture mit der Novomatic und wir wollen gemeinsam mit der Novomatic eine Glücksspiellizenz, dann kann der Herr Minister sagen, okay, das schaue ich mir an, weil es ist ja ein staatsnahes Unternehmen und so war es dann auch.
Das heißt, Walter Maischberger kam mit der Novomatic-Idee an der Hand zu dir. Das heißt, er hatte schon davor Verbindungen.
Walter Maischberger hat schon für die Novomatic gearbeitet. Da gab es schon sehr, sehr gute Beziehungen. Und die Novomatic ist wieder an Walter Maischberger herangetreten, ob er nicht eine Idee hätte, wie das funktionieren könnte.
Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, dass das Online-Glücksspiel ja bis heute in Österreich insofern reglementiert ist, dass es nur einen konzessionierten legalen Anbieter gibt. Das ist das Online-Angebot der österreichischen Lotterien, also Win Today. Man kann zwar auf Online-Anbieter international zugreifen, aber grundsätzlich ist es nicht legal.
Es ging darum, das Monopol zu brechen.
Genau. Wir sind jetzt also im Jahr 2005. Ja. Wie bricht man ein gesetzlich verankertes Monopol?
Maischbergers Idee war, die Telekom als Schullöffel zu nehmen, um das Monopol zu brechen. Und mir hat die Idee gut gefallen. Und dann hat er gesagt, okay, dann stelle ich dich den Novomatic-Leuten vor. Dann gab es ein Treffen im Restaurant Escott. Und wir sind dort hingekommen. Dann haben schon der Herr Johann Graf, der Eigentümer der Novomatic, und sein Geschäftsführer, der Franz Wolf, hat gewartet. Maischberger hat mich vorgestellt, er hat gesagt, Peter Hochecker ist ein Berater der Telekom und ein enger Vertrauter von Karl-Heinz Grasser und mit ihm gemeinsam würde ich das machen. Ich wurde sehr, sehr freundlich begrüßt und die beiden Herren waren gespannt, was wir zu erzählen haben.
Ist damals in diesem Restaurant Ascot dieser Masterplan, dieser berühmte, entwickelt worden?
Teilweise. Maischberger hat erzählt, wie wir das Ganze anlegen. Er hat gesagt, würde die Novomatic zum Herrn Minister gehen und ihren Wunsch nach Aufbrechen des Monopols darlegen, dann kann er nicht sagen, okay, das machen wir. Wenn aber die Telekom kommt und sagt, wir haben ein Joint Venture mit der Novomatic und würden gern gemeinsam Online-Glücksspiel anbieten, was wird dann der Herr Minister sagen? Der Herr Minister wird sagen, gut, ich muss einmal prüfen, wie sich das auf das Budget auswirkt. Und was wird dann der Herr Minister als nächstes machen? Der Herr Minister wird dann eine Mitarbeiterin seines Ressorts beauftragen, eine Analyse zu machen, wie sich das Aufbrechen des Monopols auf das Budget auswirken wird. Und was wird die Studie ergeben, stellt Maischberger in den Raum. Die Studie wird ergeben, dass das sehr gut für das Budget ist. Und was wird der Herr Minister dann machen? Der Herr Minister kann sagen, ja gut, dieses Anliegen der Telekom und der Novomatic werde ich unterstützen. Und das war noch lange davor, bevor überhaupt irgendein Schritt gesetzt wurde. Diese Idee hat den Novomatic-Leuten wahnsinnig gut gefallen. Und das war dann auch das Kernstück des Masterplans.
Diese Studie.
Wie kommt die Novomatic gemeinsam mit der Telekom zu einer Online-Glücksspiellizenz?
Die Telekom Austria war zu diesem Zeitpunkt schon informiert darüber, dass sie ein Glücksspiel Joint Venture mit Novomatic, wie du es genannt hast, gründet? Oder war das zu dem Zeitpunkt noch deine und Maischbergers Idee?
Das war Maischbergers und meine Idee, aber wir beide wussten, dass der Festnetzvorstand diese Idee sehr positiv gegenüberstehen wird. Weil wir...
Wusstet ihr das, Entschuldigung die Unterbrechung, oder ihr habt das angenommen?
Naja, das lag irgendwo auf der Hand, und zwar deswegen, weil nämlich die Telekom Umfragen für den Karl-Heinz Grasser finanziert hat. Das heißt, der Telekom-Vorstand wurde so informiert, das ist ein Projekt, das auch dem Karl-Heinz sehr am Herzen liegt, und natürlich sagt man dazu ja.
Ich möchte ein bisschen noch auf die Studie kommen. Also ihr habt dann eine Studie in Auftrag gegeben. Interessanterweise, das Finanzministerium selbst hat das in Auftrag gegeben, mit dem Ziel, der Bevölkerung klarzumachen, dass eine Aufweichung der Glücksspiellizenz höhere Steuereinnahmen bringen würden. Also das Ergebnis war im Vorhinein bekannt.
Das Ergebnis war natürlich bekannt, weil das ist logisch, wenn ich ein Monopol aufbreche und zwei Anbieter
mache. Ja, hättest du keine Studie gebraucht, ne?
Nein, die Studie war eine interne Studie, um das Ganze zu rechtfertigen. Weil dann hat man schwarz auf weiß, wir brechen das Monopol auf, das bringt mehr Steuereinnahmen, und die Person, die für diese Studie ausgewählt wurde, das war so ein bisschen ein taktisches Spiel. Man hat jemanden gesucht, dass das ja nicht die Leute von der Casino erfahren, weil die hatten ja auch ihre Leute im Ministerium sitzen. Also das ist ganz gut gelungen.
Wer hat diese Studie schlussendlich gemacht?
Das hat eine Mitarbeiterin des Ministeriums gemacht.
Bezahlt aber vom Finanzministerium.
Ich bin mir nicht sicher, ob da Geld geflossen ist. Die hat einfach den Auftrag bekommen, diese Analyse zu machen. Und diese Dame hat dann auch eine schöne Karriere gemacht.
Diese Studie wurde ja aber dann fürs Finanzministerium erstellt oder für euch?
Nein, die Studie brauchte der Grasser, um intern zu argumentieren. Ich setze mich dafür ein, dass Joint Venture Telekom Novomatic eine Online-Glücksspiellizenz bekommt, weil das mehr Steuereinnahmen für den Staat bringt.
Okay, also es gibt diese Studie, sie bejaht die volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit des Projekts. Was passiert danach?
Was ist danach passiert? Telekom und Novomatic haben sich zusammengesetzt, haben sich bei mir im Büro getroffen und haben die gemeinsame Firma vorbereitet.
Warst du da schon ein Berater der Novomatic oder ab da? Das heißt, du hast für beide da schon als Berater gearbeitet?
Damals nicht für beide, eigentlich für alle drei, Finanzministerium, Telekom und Novomatic.
Richtig.
Für alle drei als Berater gearbeitet.
Hast du da bei einem Termin dann immer gleich für alle drei Honorarnoten ausgestellt oder hat das dann einer bezahlt oder war es abwechselnd?
Also um das chronologisch aufzusetzen, bei der Telekom hatte ich ja schon Projektverträge, beim Finanzministerium auch, und bei der Novomatic haben wir dann ein Angebot gelegt für einen sogenannten Masterplan.
Eine Frage dazwischen, wusste Grasser von diesem Treffen zwischen Telekom und der Novomatic und dir?
Natürlich wusste er, dass er ständig vom Weißberger informiert worden. Und es ging ja auch darum, die Schritte chronologisch richtig zu setzen. Weil ab dem Zeitpunkt, wo klar war, das Finanzministerium erhält mehr Steuereinnahmen, dann war der nächste Schritt, so Telekom und Novomatic beginnen, sozusagen eine gemeinsame Firma aufzusetzen. Und Grasser kann sich offiziell in den politischen Prozess engagieren, um das Anliegen zu unterstützen, nämlich Aufweichen des Monopols.
Aber in einer schönen, perfekten Politikerwelt hätte Grasser eigentlich schon längst rote Linien ziehen müssen bei diesem Deal, der ja von Anfang an, um es vorsichtig auszudrücken, nicht ganz koscher war.
Ja, wir leben ja in einer inszenierten Welt. Und wie schaut das aus? Der Grasser hatte schwarz auf weiß, dass ein Aufbrechen des Monopols mehr Steuereinnahmen bringt. Und das war für ihn eine Legitimation, zu sagen, ich unterstütze dieses Anliegen.
Sind Karl-Heinz Grasser finanzielle Vorteile versprochen worden für den Fall, dass das Monopol aufgebrochen wird?
Also ich war nirgends dabei, wo irgendwo etwas versprochen wurde. Aber wenn man sich hier überlegt, was da für Summen im Raum stehen, wenn das Ganze umgesetzt worden wäre, ich glaube, da hätten alle davon profitiert und jeder von uns hat ja geträumt, wenn das aufgeht, dann fließt Milch und Honig.
Jetzt habt ihr in der Vorbereitung dieses Plans, dieses Masterplans der Novomatic auch Politikerlisten erstellt, wie ich aus deinem Buch lerne. Und zwar Listen, wer ist dafür und wer ist dagegen. Und da taucht ein Name auf, das ist der HC Strache.
Der HC Strache, ja. Der Masterplan hatte ja mehrere Schwerpunkte. Das eine war, das Monopol zu brechen. Der zweite Schwerpunkt war, wie kann ich die Beziehungen des Unternehmens zum politischen Umfeld optimieren? Die Verbindungen zu Rot und Schwarz waren ja schon vorhanden, aber die FPÖ war sozusagen noch ein bisschen ein Niemandsland. Und dann haben wir genauer analysiert, wer sind da Personen, die man da einbinden könnte. Und da haben wir natürlich empfohlen, den HC Strache sehr in den Fokus zu nehmen. Und wir haben ja auch Dinge aufgezeigt, wie man sowas machen kann. Gründung von Vereinen, wo man gemeinsam Interessen abwickelt, ist ja dann später alles umgesetzt worden. Und was ein dritter Schwerpunkt war, wie kann man das Unternehmen als Vorzeigeunternehmen im In- und Ausland positionieren? Und da ist es auch darum gegangen, eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden zu machen, auch mit dem Hintergrund, die kleinteilige Konkurrenz auszuschalten, sie zu kriminalisieren und vom Markt zu verdrängen.
Das war auch Teil des Masterplans oder eine Idee, die dazugekommen ist?
Na, das war auch Teil des Masterplans, sozusagen, wie kann ich das Unternehmen Novomatic insgesamt stärken und weiterbringen. Ne? Das war die Online-Glücksspiellizenz, das war die bessere Zusammenarbeit mit der Politik und das war die Ausschaltung der Konkurrenz.
Nur zur Präzisierung, wenn es um die Ausschaltung der Konkurrenz geht, da geht es um das sogenannte kleine Automatenglücksspiel. Das hat jetzt mit dem Online-Glücksspiel nichts zu tun. Auch das ist ein unterschiedlich reglementierter Markt in Österreich. Das war zum Beispiel bis vor ein paar Jahren, ist auch schon eine Zeit lang her, in Wien legal, so eine Automatencasinos. Das kleine
Glücksspiel, ja.
Die Novomatic war natürlich stark in diesem Geschäft, hatte aber eben Konkurrenz von anderen. Und deine Aufgabe war es damals, die zu kriminalisieren heißt was genau?
Es hat ja Vorgespräche zur Erstellung des Masterplans gegeben und da ist natürlich auch über die Konkurrenzsituation am Markt gesprochen worden. Und meine Frage war, wie sind die organisiert, wie sind die strukturiert, was stehen da für Personen, für Firmen dahinter? Und die Beschreibung war damals so vom Generaldirektor gesagt, ja, das sind so halbseidene Gestalten, die zahlen teilweise ihre Steuern nicht, die gehen teilweise in das kriminelle Milieu hinein. Und da war mein Vorschlag logischerweise, okay, Kooperation mit den Behörden, mit Justiz und mit Finanz und aufzeigen, welche Schwächen diese Konkurrenz hat. Ob sie ins kriminelle Milieu hineinreichen, ob sie ihre Steuern nicht bezahlen, einfach beobachten, Informationen sammeln und mit den Behörden kooperieren.
Also ihr wart so eine Art Detektivbüro?
Nein, das Detektivbüro ist dann später eingeschaltet worden von der Novomatic selbst, aber wir haben den Vorschlag dazu gemacht, einfach Informationen zu sammeln.
Also ihr habt die Konkurrenz der Novomatic vernadert?
Wir haben vorgeschlagen, sie zu vernadern.
Also all diese Aktionen, die dann auch von der Finanzpolizei quasi öffentlichkeitswirksam passiert sind gegen das illegale Glücksspiel, wie es dann geheißen hat, die sind von euch aus quasi erdacht worden. Also der Kriminalisierungsmasterplan ist auf euren Schreibtischen entstanden. So, ich werte das jetzt nicht, weil ich Automatenglücksspiel ganz grundsätzlich für problematisch erachte, egal welchen Reglements es jetzt folgt, aber ihr habt quasi eine gedankliche Teilung des Marktes herbeigeführt.
Was war unser Anliegen? Unser Anliegen war immer, das Beste für unsere Kunden herauszuholen und ihren Vorteil und ihren Profit, was auch immer, zu maximieren. Und da war natürlich auch ein Teil davon, wie werde ich diese kleinteilige Konkurrenz los mit entsprechenden Vorschlägen.
Das heißt aber, das Beste für eure Kunden mit allen Mitteln, die euch zur Verfügung standen.
So kann man das sehen, ja.
Der Plan ist ja schlussendlich gescheitert, überraschenderweise, weil der war ja gut vorbereitet, wenn man das so durchliest. Aber die Casinos Austria haben da nicht mitgespielt. Was ist da passiert? Warum hat das alles nicht funktioniert?
Die Online-Glücksspiele, die anderen Teile sind ja sehr, sehr effizient umgesetzt worden. Und was war? Also Grasser hat schon die Leute überzeugt. Es wäre darum gegangen, in einem parlamentarischen Unterausschuss die Verordnung mit ein, zwei, drei Worten entsprechend zu machen.
Adaptieren.
Die Texte sind dort schon hingeschickt worden. Alle waren dafür. Und dann,
Entschuldige, wo kam der Gesetzesentwurf her? Wer hat den geschrieben?
Der kam aus unserem Büro.
Also Hochegger haben das neue Glücksspielgesetz geschrieben.
Genau, ja.
Wer bei euch? Ihr habt ja so gute, fähige Glücksspieljuristen im Haus gehabt.
Das kam natürlich von der Novomatic und wir haben das dann in das politische Getriebe hineingeschickt.
Das heißt aber, nochmal zusammenfassend, den Gesetzesvorschlag hat die Novomatic geschrieben.
Genau.
Hat es der Agentur Hochegger übermittelt.
Genau.
Und die Agentur Hochegger hat aufgrund ihrer Kontakte in das politische Milieu, nenne ich es jetzt, diesen Gesetzestext ins Parlament geschickt. So.
Genau, BZÖ, ÖVP.
Zur Begutachtung quasi?
Nein, zur Umsetzung. Und das Ganze war schon alles akkordiert und dann ist Folgendes passiert. Ein Mitarbeiter dieses Ausschusses war der Sohn vom Leo Wallner. Und der liest das und ganz erschrocken informiert er seinen Papa darüber.
Der Sohn hat dort, glaube ich, ein Praktikum gemacht zu der Zeit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Richtig,
so eigentlich
ja.
Eine Zufallsbegegnung zwischen dem Sohn und dem Gesetzesantrag.
Und der informiert seinen Vater und der ist natürlich sofort entsetzt, weil der weiß, worum es da geht und setzt alles in Bewegung. Und er ruft auch seinen damaligen Geschäftsführer von Lotto Totto an, den Stickler, und sagt, hier müssen wir etwas tun. Ne? Der ruft alle möglichen Leute an und erfährt, dass das sozusagen schon auf Schiene ist. Und dann hat sich der Leo Wallner auf einige Leute mit guten Argumenten draufgesetzt und hat sie überzeugt, das nicht mehr noch vor der Wahl zu machen, sondern das ganze Vorhaben auf nach der Wahl zu verschieben. Und einige Abgeordnete haben sich davon überzeugen lassen und es ist dann nicht mehr zur Auflösung des Monopols gekommen.
Also schlussendlich seid ihr über einen Praktikanten gestolpert.
So kann man das sagen, ja.
Das war damals ein Initiativantrag, der da eingebracht werden sollte. Auf die Schnelle sollte der österreichische Glücksspielmarkt einfach mal so geöffnet werden.
Genau.
Es gab dazu staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, die eingestellt wurden. Aber Maischberger und Hochegger haben dann trotzdem an dem Auftrag verdient. Es ist ja einiges an Geld in eure Richtung geflossen von Seiten Novomatic. Oder war das für irgendwie alles?
Es ist dann Geld geflossen. Die Firma Hochegger hat sozusagen ihre Honorare gestellt, wie sie ausgemacht worden waren.
Weißt du noch, wie viel?
Das weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich noch erinnern, wie mich Franz Wolf hat gefragt, hat gesagt, du, ich möchte dem Walter eine Summe überweisen, könnten wir das über deine Firma machen? Und gesagt, ja. Dazu ist es aber dann nicht gekommen. Warum nicht? Wir hatten ja dann eine eigene Firma gegründet, die Valora Solutions, Grasser, Maischberger.
Zu der kommen wir dann
noch. Hochegger. Und nachdem ich ausgeschieden bin dort, hat die Valora Solutions von der Novomatic ein Honorar von 600.000 Euro bekommen.
Wofür
war das? Wo war die Leistung?
Das waren wahrscheinlich die Leistungen, die bis dorthin sozusagen entstanden sind und geliefert sind. Die wurden halt dann abgerechnet.
Bitte, ich möchte gerne über diesen Gesetzesantrag, den ihr ins Parlament geschickt habt, sprechen und noch detaillierter. An wem habt ihr das geschickt? Du sagst BZÖ, ÖVP. Wer waren da die Empfänger dieses Antrags? Wer hat da mit euch zusammengearbeitet?
Ich kann mich heute nicht mehr an die Namen erinnern, die damals in...
Sonst war ein sehr gutes Gedächtnis.
Bitte?
Du hast sonst ein sehr gutes Gedächtnis.
Warum kann ich mich nicht erinnern? Weil ich ja das nicht ad personam gemacht habe. Also das heißt, da gab es Mitarbeiter in meiner Firma und die sind beauftragt worden, sozusagen mit den einzelnen Kabinetten den Kontakt herzustellen und zu schauen, wer kriegt das geschickt. Ja? Und das ist dann einfach...
Na, ich finde das insofern ganz spannend, wie man ein Gesetz quasi von außen über einen Konzern und einer PR-Agentur ins Parlament bringt, wie das funktioniert, wie die Mechanismen da. Das heißt, man geht dann hin, macht Treffen, sagt, schaut her, so schaut's aus, bringt das bitte Richtung Abstimmung.
Na, die Dinge sind nicht so kompliziert, wie man sich das denkt. Wenn er mal mit den beiden Clubs vereinbart ist, also mit der ÖVP und mit dem BZÖ, dass es diesen Initiativantrag geben wird, dass die beiden Parteien dahinter stehen, dann schaut man, wer ist ad personam dafür zuständig, wenn man sozusagen diese Texte schickt. Und die haben dann die Texte geschickt bekommen. Also da waren aber auch die Clubs damit einverstanden.
Hat es da Gefälligkeiten gegeben Richtung ÖVP und BZÖ?
Also ich kann heute überhaupt nicht sagen, ob dazwischen Novomatic und den politischen Parteien es Vereinbarungen gegeben hat. Das war mir nicht bekannt.
Aber die Geschichte war offensichtlich ohne Einbindung der ÖVP-Sphäre geplant, weil sonst hätte ja der Leo Wallner nicht zum Telefonhörer greifen müssen damals.
Na, der Leo Wallner hat schlicht und einfach das nicht mitbekommen, aber die Leute im ÖVP-Club und im BZÖ-Club, die waren mit eingebunden, das war akkordiert, aber ohne den Wallner und seine Verbündeten zu informieren.
Das heißt, der Praktikant hat diese Online-Lizenz verhindert, was natürlich auch sehr spannend ist, dass ein Praktikant Unterlagen einsehen kann und dann den Papa informiert, passt auf, macht's irgendwas. Ist auch irgendwie ein bisschen österreichisch, oder?
Ja, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, der hat sie zufällig gesehen, weil sie lagen, ich sage jetzt möglicherweise was Falsches, sie lagen jedenfalls im Club, sichtbar im Kopierer oder so dort irgendwo. Also es war nicht vorgesehen, es war einfach tatsächlich mehr oder weniger reiner Zufall.
Das war reiner Zufall, mit dem niemand gerechnet hat.
Wie hat die Novomatic und die Telekom reagiert?
Also der Telekom war es mehr oder weniger egal. Die haben da mitgespielt, weil sie wussten, man macht den Herrn Minister einen Gefallen. Die Novomatic war enttäuscht. Wir haben versucht, das argumentativ so darzustellen, dass das jetzt keine große Niederlage war, sondern das Ganze wurde nur verschoben auf nach die Wahlen. Und damit war auch die Enttäuschung bei der Novomatic nicht allzu groß.
Springen wir, Stichwort, zu den Wahlen. 2006 ist die Koalition vorbei zwischen BZÖ und ÖVP. Es kommt zu Neuwahlen. Es gibt eine Reunion von SPÖ und ÖVP unter dem damaligen Bundeskanzler Alfred Gusenberger. Das war der Mann mit der roten Aktentasche. Mit ein schönes Beispiel, wie die Schattenrepublik funktioniert. Alfred Gusenberger spielt heute auch eine sehr große Rolle im Fall Benko. Aber das nur nebenbei. Karl-Heinz Kratzer ist nicht mehr Politiker, ist nicht mehr Finanzminister, aber die alten Spezies, Maischberger, Hochegger und Grasser, sagen, jetzt gründen wir gemeinsam eine Firma. Das hat alles so super funktioniert und jetzt machen wir das in der Privatwirtschaft weiter. Das war die sogenannte Valora Solution, wo der Grasser dann eingestiegen ist und gleich einmal als Begrüßungsgeschenk eine Uhr um 10.000 Euro geschenkt bekommen hat. Was hat die Valora, was war der Firmengrund oder was war euer Ziel mit dieser Valora zu erreichen?
Gehen wir zurück in das Jahr 2006. Maischberger und ich wollten ja, dass der Grasser weiterhin in der Regierung bleibt. wir haben das auch inszeniert, haben wir schon auch besprochen, kam nicht dazu. Und ich kann mich gut erinnern, im November war ich gemeinsam mit Walter Maischberger in Tirol im Lanzerhof und auf Kur. Und da sagte mir Peter, wir müssen eine Firma gründen, wir müssen schauen, dass wir uns den Karl-Heinz holen, damit wir dann auch weiterhin seine Kontakte nutzen können. Und dann sage ich, ja, wie soll das gehen? Sagt er, na, da machen wir eine Firma, die können wir ja bei deiner Valora anhängen. Sag ich, gut, und was machen wir, wenn der Karl-Heinz dann weiter in der Regierung bleibt? Sagt er, okay, dann gehört halt die Firma uns und er kriegt halt seinen Anteil sonst irgendwie. Wir haben gesagt, okay. Und dann haben wir beide die Firma Valora Solutions gegründet. Und als dann feststand, dass Grasser nicht mehr in der Regierung ist, dann wurde ein Drittel ihm übertragen. Und dann war natürlich auch die Überlegung, welche Projekte man macht, wie geht man vor. Und so irgendwie so eine schöne Startveranstaltung war, wir haben uns getroffen bei Meindl im Restaurant am Graben und Maischbergers Idee war, wir müssen dem Karl-Heinz ein Geschenk machen und uns bedanken für die bisherige gute Zusammenarbeit. Und das Ganze, oder das Geschenk war dann eine schöne Uhr, 10.000 oder 11.000 Euro, finanziert von Blech, von Maischberger und von mir. Und die haben wir ihm überreicht und er hat sich sehr gefreut.
Ihr müsst ihm ein schönes Geschenk machen. Zu dem Zeitpunkt war der BUWOG-Deal längst durch. Zu dem Zeitpunkt war, das ist jetzt rechtskräftig entschieden, eine verdeckte Provisionszahlung, eine Bestechungszahlung an Karl-Heinz Grasser zumindest vereinbart, auch wenn das Geld noch nicht, glaube ich, zur Gänze überwiesen war. Also, warum muss man Karl-Heinz Grasser da noch eine Freude machen?
Das war die Idee von Walter Maischberger als Dankeschön für die bisherige Zusammenarbeit. Und wenn man sich anschaut, was Maischberger und ich daraus lukriert haben, und auch der Blech, dann war das durchaus diese Uhr mit um 10.000 Euro ein Geschenk, das eine Grundlage hatte.
Du hast Karl-Heinz Grasser ein Auto abgekauft. Du hast im Auftrag von Walter Maischberger ein Abendessen mit Karl-Heinz Grasser ersteigert. Das Auto hat mir so 500.000 Schilling gekostet. Das Abendessen 8.000 Euro. Jetzt kommt noch dein Anteil an einer Uhr um 10.000 Euro dazu. Die Provisionen, die vor Gericht dass sie festgestellt wurden. Da kommt schon einiges zusammen. Man hat Karl-Heinz Grasser, Peter Ohrecker hat Karl-Heinz Grasser über einen sehr langen Zeitraum Freude bereiten wollen. Warum?
Nein, man muss es im Kontext der Schattenrepublik sehen. Ich habe das von mir heraus entwickelt. Das heißt, die Vorstellungen, die Ziele, die Gier, das Machtstreben. Und das bringt dann die richtigen Leute zusammen. Und da gibt's dann die Devise von Geben und Nehmen. Eine Hand wäscht die andere, beide waschen das Gesicht. Und das sind die Prinzipien der Schattenrepublik.
Darf ich kurz fragen noch zur Valora? Du sagst, ihr habt ein Drittel dem Grasser überschrieben. Hat er die Anteile gekauft oder habt ihr ihm die geschenkt? Das ist sehr ungewöhnlich, dass man ein Drittel einer Firma einfach herschenkt, sondern entweder man kauft sie ein oder man bringt eine gewisse Leistung. Wie war das damals?
Na, das war sehr clever konstruiert. Wie kommt der Anteil von Grasser in die Valora Solutions? Und da gab es ja den Postbörsegang. Und wir hatten einen Vertrag mit der Raiffeisen Centrobank. Für alle Projekte, die wir ihnen vermitteln, gibt es eine Provision von 15%. Das waren insgesamt drei Projekte, Summe 600.000 Euro. Und beim Postbörsegang war das Honorar 300.000 Euro. Und das ist in zwei Tranchen bezahlt worden. Und beim zweiten Drittel war das dann so gedacht, dass diese 150.000 Euro in die Gründung von der Valora Solutions hineinfließen. 50.000 Euro von Maischberger, 50.000 Euro von mir und 50.000 Euro von Grasser. Das ist aber so nie schriftlich festgehalten worden, aber sein Anteil an dem Honorar von der Raiffeisen Centrobank ist dann 50.000 Euro in die Gründung der Valora Solutions hineingeflossen.
Moment, Karl-Heinz Grasser hat ein Honorar für diese Geschichte bekommen demnach. Das heißt, Karl-Heinz Grasser hat als Finanzminister noch Geld dafür bekommen, dass er einer Bank, in dem Fall der Raiffeisen Centrobank, ein Mandat gibt rund um die Privatisierung der österreichischen Post? Da hat er privat daran verdient?
Also, er hat nicht privat daran verdient, sondern das ist über den Maischberger kanalisiert worden. Und diese Honorare, die lukriert wurden, hat dann der Walter Maischberger für den Grasser versteuert und hat sie dann auf dieses berühmte Konto 400815 überwiesen. Also das ist schon im Jahr 2001 gegründet worden und dort sind dann die anteiligen Honorare für Grasser zuerst von Maischberger versteuert, dann hingeflossen.
Okay.
Das also heißt, ich fasse es nochmal zusammen. Der Finanzminister der Republik Österreich hat, so jetzt an sich keine besonders große Sache, eine Bank damit zu beauftragen, die Republik bei einer Börseprivatisierung zu beraten. Aber gut, er hat das als Finanzminister verantwortet, dass die Raiffeisen Centrobank hier ins Geschäft mit der Republik kommt und hat dann nachträglich dafür eine Belohnung erhalten. Gab es das bei anderen Privatisierungsfällen auch?
Also meiner Erinnerung nach nicht. Also wir hatten einen konkreten Auftrag von der Raiffeisen Centrobank, nämlich den Finanzminister und die ÖAG zu motivieren, dass sie auch bei Projekten, wo man eine Investmentbank zum Zug kommen. Und das beim Postbörsegang war ja sehr interessant. Nachdem die Raiffeisen Centrobank mitbekommen hat, dass es da um eine größere Summe geht, sind sie hergegangen und haben das Honorar mit 150.000 Euro limitiert. Und dann habe ich den Walter Maischberger darüber informiert und hat er gesagt, na ja, da wird sich aber der Herr Minister nicht mehr sehr intensiv dafür einsetzen.
Weil eine Null gefehlt hat.
Oder? Nein, weil die Raiffeisen Centrobank hergegangen ist und willkürlich den Vertrag geändert hat und ein Honorar gedeckelt hat. Statt 15% Honorar für einen Auftrag, Deckelung 150.000 Euro.
Da ist ja um eine Summe, ich glaube, 1 Milliarde gegangen. Wenn sie jetzt 10-15% bekommen hätte, wäre das ein nettes Geld gewesen als Honorarvereinbarung.
Nein, ich weiß jetzt nicht, wie hoch das Honorar von der Investmentbank war. Das waren Millionen, ja, 4, 5, 6 Millionen, weiß ich nicht mehr. Aber das Spannende ist ja, dann ist die Raiffeisen Centrobank, der Vorstand, zu mir und gesagt, was ist da los? Und wir haben ja keine Bookrunner-Funktion beim Börsegang bekommen. Sage ich, ja, aber ihr habt ja das Honorar reduziert. Aha, gut, kam das Schreiben. 300.000 Euro. Na, dann hat sich der Herr Minister wieder dafür eingesetzt, dass die Raiffeisen Centrobank die Funktion bekommen hat beim Börsegang, die sie sich vorgestellt haben.
Also ich stelle mir das so vor, dass der Maischberger und der Peter Hochecker im Büro sitzen, zurückgelehnt und sagen, jetzt warten wir mal, was passiert, weil wenn sie uns das Honorar nicht zahlen, was wir ausgemacht haben, und diese 150, da können wir eigentlich die Leistung nicht erbringen. Und dann ist es tatsächlich so passiert, dass die gekommen sind und gesagt, wenn ihr mehr haben wollt und der Herr Finanzminister zufrieden sein sollte, dann müssen wir leider wieder aufstocken. Und so ist es auch passiert, oder?
Nein, wir sind nicht entspannt und zurückgelehnt im Büro besessen. Sondern
beim Meindl im Graben wahrscheinlich, ne?
Nein, das hat alles über telefonische Kommunikation stattgefunden, ja. Und sehr schnell.
Aber heißt das, der Vorstand dieser Raiffeisen-Beteiligung, der Raiffeisen Centrobank, hat gewusst, dass ihr den Finanzminister bestechen wollt?
Na, ob er das so gewusst hat, dass wir ihn bestechen wollen, das weiß ich nicht. Er hat aber gewusst, dass der Finanzminister mit uns im Boot sitzt, weil wenn man zurückgeht an den Beginn des Auftrages, wir sind gesessen im Schwarzenberg, der gesagt, ich möchte, dass wir beim Finanzminister bei der ÖAG eine bessere Position haben. Ja? Und der hat auch gewusst, dass wir uns das Honorar dritteln. Daraus habe ich kein Geheimnis gemacht. Also konnte er davon ausgehen, dass auch der Herr Finanzminister etwas davon abbekommen hat.
Der wäre das eine Drittel gewesen.
Richtig.
Und das wurde so hingenommen. Das ist keine Diskussion gewesen, auch von euch nicht.
Also das war damals klar, aber ich kann mich erinnern, dann hat mir der Vorstand gesagt, er muss mich noch seinem Vorstandsvorsitzenden vorstellen und mit mir das besprechen. Wir haben uns getroffen in der Centrobank bei einem Mittagessen, bei einer Flasche Wein und ich habe halt dargelegt, welche guten Beziehungen wir zum Grasser und zur ÖAG haben und dass das überhaupt kein Problem ist und das funktionieren wird. sagt der Vorstand, super, aber da muss ich noch meinen Aufsichtsratsvorsitzenden von der Raiffeisenbank fragen. Und auch der Aufsichtsratsvorsitzende wusste, dass hier eine Kombination von Maischberger, Grasser und Hochecker sich für das Haus bemühen wird. Also die haben das alle gewusst.
Und das hat niemand bei irgendeiner Gelegenheit gesagt, ja, aber das ist ja strafrechtlich relevant, das können wir nicht machen.
Das ist ein Wesen der Schattenrepublik, dass sich Leute aus Wirtschaft und Politik finden, zum eigenen Vorteil und zum Nachteil vieler.
Das heißt, es war ganz normal, euer Geschäftsmodell von Weißberger und Hochecker war der Kontakt zu Grasser und das haben alle gewusst und dementsprechend sind auch die Honorare ausgefallen.
So war es.
Ihr habt ja noch mehrere Deals gemacht in der Valora, unter anderem den Verkauf der Mobitel-Deal in Slowenien und Telekom Austria. Da ist ja auch alles nicht mit wirklich rechten Dingen zugegangen, wo Provisionen geflossen sind, auch an Grasser über die berühmte Briefkastenfirma in Zypern. Wie ist das vonstatten gegangen?
Na, bei Mobitel, da wollte die Raiffeisen Centrobank auch als Investmentbank dabei sein. Da ging es darum, die Telekom zu überzeugen, die Raiffeisen Centrobank mit hineinzunehmen. Das war ganz einfach, weil man dem Vorstand gesagt hat, da wird auch der Herr Finanzminister darüber erfreut sein. Und so gab es die Einbindung der Raiffeisen Centrobank in den Verkauf. Dann gab es noch einen Aspekt. Es war ja nicht ganz sicher für die Mobitel-Eigentümer, ob der Herr Finanzminister vielleicht gegen den Deal sein könnte. Und da war meine Aufgabe, den Herrn Finanzminister dazu bringen, dass er nicht dagegen ist. Und ich habe den Walter Maischberger mit ins Boot geholt. Mein Honorar war 500.000 Euro.
Wer hat das bezahlt?
Die Telekom.
Nein, die Mobitel.
Ah, die Mobitel, Entschuldigung.
Verzeihung nur, dass ich jetzt eine Klammer mache, weil du gesagt hast, Mobitel Slowenien. Ich gehe davon aus, dass es die Mobitel Bulgarien war. Und wir reden vom damaligen Eigentümer, eine Firmenkonstruktion rund um Martin Schlaff und
richtig, ja.
verpartnerte Investoren.
Genau.
So, und die haben das Ding damals dann an die Telekom Austria verkauft.
Genau.
Und ihr seid auf Seiten der Telekom Austria als Berater tätig gewesen, aber offenbar nicht nur.
Nein, meine Aufgabe war es, sicherzustellen, dass der Finanzminister nicht dagegen ist und dass auch zwei Vorstände in der Telekom sich nicht dagegen aussprechen. Die anderen zwei Vorstände, die sich mit dem Mobilfunk auseinandergesetzt haben, das waren Emsic und Sund, die waren natürlich dafür. Und bei Fischer und bei Colombo wusste man nicht, ob die jetzt dafür oder dagegen sind. So, und meine Aufgabe war es, sicherzustellen oder die beiden Vorstände auch zu überzeugen, dass das gut ist und beim Finanzminister sicherzustellen, dass er nicht dagegen ist.
Aber das heißt, du hast doch in dieser Geschichte mehrere Seiten gleichzeitig beraten. Also Mobitel, das Finanzministerium und oder den Finanzminister und die Telekom.
Für diese Tätigkeit gab es nur das Honorar von den Mobitel-Investoren, das waren 500.000 Euro. Ich habe zum Walter Maischberger gesagt, du, wir können uns das Honorar teilen. Bitte red mit dem Finanzminister und erkläre ihm, dass er nicht dagegen sein soll. Maischberger hat mit Grasser gesprochen. Grasser hat gesagt, ja, ich kann mich sowieso nicht einmischen, das ist eine Angelegenheit des Aufsichtsrates und das könnt ihr euren Auftraggebern ausrichten. Haben wir unseren Auftraggebern ausgerichtet. Ich habe ihnen auch gesagt, auch Fischer und Colombo sind nicht dagegen. Und das war die Grundlage, dass wir das Honorar der 500.000 Euro erhalten haben. So, die 500.000, 250.000 sind an Walter Maischberger gegangen. Und er hat 125.000 Euro hergenommen, hat sie versteuert und hat dann 62.500 auf dieses berühmte Konto 400815 überwiesen. Das heißt, das war der Anteil von Grasser.
Das ist das Konto, von dem jetzt gerichtsfest gesichert ist, dass Karl-Heinz Grasser darauf Zugriff hatte, dass sein Vermögen dort jedenfalls irgendwann mal drauf war.
Genau.
Das heißt, nach dieser Darstellung hätte Karl-Heinz Grasser auch vom Mobitel-Deal profitiert.
So scheint es, ja.
Wir müssen jetzt bei der Valora noch zwei Projekte besprechen. Erstens nochmal die Novomatic, die geht ja weiter, die Causa, und das quasi das Ende von der Zusammenarbeit mit Grasser, die Valora Energy. Ich möchte jetzt bei der Novomatic nochmal bleiben. Es gab ein sehr berühmtes Treffen, wie du schreibst, im Keller von Walter Maischberger mit Grasser. Also Grasser war da schon in eurer Firma mit Grasser und ich glaube, es war der Franz Wohlfahrt und der Johann Graf mit dabei.
Na, Graf war nicht dabei.
Graf war nicht dabei, aber der Franz Wohlfahrt, also von der Novomatic. Und ihr habt dann überlegt, wie ihr der Novomatic gemeinsam helfen wollt und überlegt, den Grasser als EU-Lobbyist für die Novomatic Richtung Brüssel zu schicken.
Grasser war mit in der Valora Solution und Maischberger und ich, wir haben uns überlegt, wie können wir den Karl-Heinz für uns alle drei gemeinsam profitabel einsetzen. Und Maischbergers Idee war, sagt er, eigentlich könnte der Karl-Heinz für die Novomatic Lobbying in Brüssel machen. Was hältst du davon? Sag ich, das ist eine geniale Idee. Sagt er, gut, treffen wir uns bei mir im Weinkeller in seiner Villa. Und werden das dem Franz Wohlfahrt darlegen. Wir sind, haben uns dort getroffen, einen netten Wein getrunken und Maischberger und ich haben dem Franz Wohlfahrt erklärt, was der Karl-Heinz für tolle Verbindungen hat und dass es sicher gut wäre, für die Novomatic ihn in Brüssel als Lobbyist einzusetzen. Und der Wohlfahrt hat gesagt, ja, aber das Ganze hat auch ein Gefahrenpotenzial, sagen wir, warum? Sagt er, ja, vor dem Hintergrund unserer Zusammenarbeit von Karl-Heinz, Novomatic und mit euch bis jetzt und dann ihn in die Auslage für die Novomatic zu stellen, ist keine gute Idee. Diese Argumentation mussten wir uns anschließen und daher ist aus der Lobbyingfunktion von Grasser für die Novomatic in Brüssel nichts geworden.
Also der damalige Novomatic-Chef hat unter Bezugnahme auf Karl-Heinz Grasser wirklich von Zusammenarbeit gesprochen. Also er hat das so empfunden, als würde die Zusammenarbeit bezog sich nämlich an schon auf die Zeit, als Grasser noch Finanzminister war.
Ja, ja, klar. Da ist es ja darum gegangen, um diese Online-Glücksspiel-Lizenz so zu bekommen. Dann war auch einmal ein Gefahrenpotenzial in Wien, wo das kleine Glücksspiel hätte verboten werden sollen. Dann war unser Vorschlag, ja, der Wohlfahrt soll einen Brief an den Grasser schicken, auch an den Bürgermeister Häupl, hat er auch gemacht, ja. Und das war sozusagen die Zusammenarbeit.
Ich möchte vielleicht betonen, dass Karl-Heinz Grasser nie einbekannt hat, hier unrechtmäßige Zahlungen gleich welcher Art empfangen zu haben. Er bestreitet auch, dass das rund um die Buwok-Provisionen geflossen wären oder rund um den Terminal Tower in Linz. Das sind auch die zwei Fälle, die mittlerweile quasi rechtskräftig abgehandelt wurden. Darüber hinausgehende Vorwürfe wurden vielleicht einmal früher geprüft, aber haben zu nichts geführt. Das heißt am Ende, alles, was wir hier besprochen haben, ist natürlich mit einem Konjunktiv zu versehen. Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung, abgesehen davon, dass es mittlerweile auch verjährt wäre.
Peter, die Zusammenarbeit mit Grasser endet dann mit einem Projekt, mit einem Windparkprojekt, wo du dich von Grasser verraten gefühlt hast und wo du schreibst in deinem Buch, er war dein Freund und du hast ihn mit aufgebaut, aber er schlussendlich war dann der große Verrater. Was ist da damals passiert?
Also, als Verrat habe ich das nicht bezeichnet. Wir haben uns bemüht, den Grasser in allen möglichen Projekten mit einzubinden und seine Kontakte zu nutzen. Bei der Novomatic hat es nicht funktioniert. Wir haben ja auch versucht, ihn bei der Lansing einzubinden, hat auch nicht funktioniert. Und dann kam Walter Maischberger auf die glorreiche Idee und hat gemeint, ihr habt ja Projekte, Windparkprojekte, die ihr in Osteuropa entwickelt. Ihr wollt einen Fonds aufstellen und da wäre der Karl-Heinz ideal dafür. Ich habe das auch so empfunden. Ich habe das mit meinen Partnern in der Firma besprochen. Die waren auch begeistert. Und der damalige Geschäftsführer der Valora Energy hat sich mit Grasser getroffen und die haben einen fix und fertigen Vertrag ausgearbeitet. Der Fonds hätte 700 Millionen betragen. Grasser hätte sich eingesetzt, um die Gelder zu lukrieren. Er hat einen Vertrag, wo er beteiligt gewesen wäre. Also sehr, sehr, sehr toller Vertrag. Und am Tag der Unterschrift ist er nicht erschienen. Und dann habe ich bei Maischberger nachgefragt, sagt er, du Peter, der Karl-Heinz hat was noch Besseres und das wird auch für die Valora Energy wirklich toll werden. Und Zwei Wochen später gab es die berühmte Pressekonferenz, wo Karl-Heinz Grasser mit Leuten von der Meindl International Power das Projekt vorgestellt hat. Und man muss zu seiner Entschuldigung sagen, er hat damals gesagt, da gibt es auch Gespräche mit einer Gruppe, die Windparks entwickelt, und da geht es um Projekte von 700 Millionen Euro. Aber was ist dann passiert? Dann haben ihm die Leute intern bei der Meindl International Power gesagt, du hast mit den Hochreckers zusammen eine Firma, die Valora Solutions, und jetzt noch eine Kooperation bei der Valora Energy, das macht kein gutes Bild. Das haben wir auch verstanden. Und dann kannte natürlich Karl-Heinz Grasser unsere Projektingenieure. Und das Gute liegt ja so nahe, und er hat den beiden ein Angebot gemacht, ob die nicht zum Meindl International Power wechseln wollen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist es eigentlich Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Und ich habe das ohne große Emotionen gesehen. Für mich war klar, ich habe viele, viele Jahre von den Kontakten zu Grasser profitiert. Er hat jetzt profitiert von unserem Know-how. Und es ist jetzt Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Fair Deal. Und ich bin aus der Firma Valora Solutions ausgestiegen.
Er hat dich ein bisschen mit deinen Mitteln damals geschlagen, offenbar.
Möglich.
Du hast ihm nicht gesagt, Karl-Heinz, nach so vielen gemeinsamen Kilometern, die wir gegangen sind, hast ihn angesprochen, möglicherweise auf Zahlungen, die geflossen sind. Ist nicht passiert.
Nein, also ich habe das eigentlich sehr, sehr emotionslos gesehen. Also für mich war klar, wir haben viele Jahre von den Kontakten profitiert, und es war nicht nur so, dass die Projekte mit ihm, sondern auch Firmen sind zu mir gekommen, weil sie wussten, der Hochrecker hat gute Kontakte zu Grasser und zur ÖEG und zur Regierung, und wir haben uns der Aufträge nicht erwehren können. Ja? Und das war aufgrund dieses Naheverhältnisses. Und für mich war das ein Fair Deal, dass er jetzt sozusagen das Know-how, das wir ihm gegeben haben, dann für seinen nächsten Job genutzt hat.
Aber redest du das nicht ein bisschen schön, Fair Deal? Also im Prinzip ist er mit eurem Konzept mit fliegenden Fahnen zu einem besseren Angebot gewechselt, ne?
Also, das wird jetzt nicht so überbewerten. Er hat natürlich einen Vertrag gehabt, den er dann dort sich noch ein bisschen verbessert hat. Aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, was war mit der Meindl International Power, das war ja ein Flop. Und der Bruch mit Maischberger ist dann ein Jahr später gekommen, weil nicht die Investoren der Meindl International Power ihr Geld zurückhaben wollten. Und dafür haben sie eine Agentur gebraucht, und da sind sie zu Hochreger Financials gekommen. Und die Hochreger Financials hat ihnen geholfen, ihr Geld zurückzukriegen. Da das aber eine eigenständige Firma war, wo zwar unsere Holding die Mehrheit hatte, habe ich zum Geschäftsführer gesagt, der hat mich ja gefragt, okay, das ist deine Entscheidung, dass du den Auftrag machst. Und er hat die Investoren beraten, wie sie ihr Geld zurückbekommen. Das hat auch funktioniert. Und ab dem Zeitpunkt hat auch der Weinsberger mit mir nichts mehr gesprochen.
Das heißt, die kleine Bande, die über Jahre gut funktioniert hat, ist ab diesem Zeitpunkt getrennte Wege gegangen.
Ab diesem Zeitpunkt gab es die getrennten Wege.
Nicht lange, weil ihr habt sie dann wieder vor Gericht gesehen, und zwar über 15 Jahre sehr regelmäßig.
Wir haben uns dann vor Gericht gesehen. Es gab ein Treffen mit Maischberger, wo es darum gegangen ist, die Selbstanzeige abzustimmen. Aber danach haben wir uns dann vor Gericht gesehen, und auch nur 3 Tage, wo wir da gesprochen haben miteinander.
Habt ihr währenddessen diese 15 Jahre eigentlich irgendwann Kontakt gehabt? Es gibt ja Telefonaufzeichnungen von Maischberger und Grasser, und Grasser ist ja sehr oft in der Öffentlichkeit gewesen, hat seine Unschuld beteuert, ist in ZIP-Interviews gesessen. Ich erinnere daran, eine große ORF-Diskussionssendung, wo er einen Brief vorgelesen hat, er ist zu schön und zu erfolgreich, und deswegen sind ihm die Leute neidig. Hat es da nie Kontakte gegeben zwischen euch während den Ermittlungen?
Es hat keine Kontakte gegeben, und das Verhältnis war zu Ende im Jahr 2008. Wie ich vorher erwähnt habe, ich habe mich dann mit Maischberger noch abgestimmt, die Selbstanzeige zu machen. Da haben wir uns, glaube ich, 1 oder 2 Mal getroffen, und dann haben wir uns erst wieder vor Gericht gesehen, und in der Zeit hat es auch überhaupt keine Kontakte gegeben.
Ich möchte zum Abschluss der heutigen Episode noch ein Wort einwerfen. Wir haben viel über Netzwerke geredet in den bisherigen Episoden, und auch heute geht es letztlich um ein Personennetzwerk. Der Begriff, den ich einwerfen möchte, ist die Freimaurerei. Wir haben sehr früh gelernt, dass du situationselastisch allen möglichen Vereinen beigetreten bist. Du warst bei der SPÖ, bei der FPÖ, bei einer schlagenden Burschenschaft als Schüler. Du warst, da hast bei Scientology mitgemacht und Freimaurer warst du auch oder bist du noch? Nein, warst du.
Ich war Freimaurer bis zum Jahr 2012. Dann bin ich ausgetreten auf eigenen Wunsch, und zwar deswegen, weil da gab es diese Anklage, und ab dem Zeitpunkt, wo man eine Anklage hat, ist man kein Mann von gutem Ruf, und daher habe ich freiwillig mich dort zurückgezogen.
Das haben, glaube ich, aber nicht alle so gesehen, die der Freimaurerei beigetreten sind, dass schon eine Anklage an sich ausreicht, um den guten Ruf intern zu erschüttern.
Das ist Standard, und wenn das nicht alle so sehen, ja, das weiß ich nicht, aber für mich war es klar. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Anklage sozusagen zugestellt wurde, hat mich dann auch mein damaliger, der Meister vom Stuhl angerufen und hat mich zum Gespräch gebeten. Und im Gespräch haben wir gesagt, ja, ich mache das. Er war genauso bewegt wie ich. Wir haben beide Tränen in den Augen gehabt, und er hat gesagt, du Peter, wenn immer du Hilfe brauchst, ich werde dir helfen. Ja. Und es war klar, ich muss gehen.
Du legst in dem Buch vieles offen, beschreibst Situationen. Es gibt auch ein Kapitel über die Freimaurerei, aber du bleibst da insgesamt eher verschlossen, erzählst nicht wahnsinnig viel über diese Zeit. Warum?
Worum geht es in der Freimaurerei? Also das ist eine sehr persönliche Geschichte, das heißt, erkenne dich selbst, veredle dich selbst und beherrsche dich selbst. Ich habe das leider nur sehr oberflächlich gemacht, und im Prinzip ist das ein sehr persönlicher Weg, den jeder für sich geht. Und daher ist es für mich so, ich kann über das reden, aber ich möchte nicht darüber reden, wer da dabei war und wie das war. Das soll jeder für sich selbst entscheiden.
Aber haben dir die Netzwerke innerhalb der Freimaurer für deinen Job geholfen?
Also sie haben mir bei Aufträgen nicht geholfen, das habe ich auch gar nicht versucht. Was aber dort interessant war, es sind ja viele Beamte dabei, Freiberufler, und natürlich konnte man sich austauschen, wenn es um Studien ging oder so. Also da habe ich schon viele Anregungen oder Möglichkeiten genutzt.
Welche Studien oder welche Anregungen, wie stelle ich mir das vor? Das heißt, ich gehe mit einem Problem zu einem Logenbruder und der hilft dir dann?
Man bespricht sich über Inhalte. Ja? Wie schaut das aus in einem Bereich, wo es ums Forschungsergebnisse geht? Ja? Oder ich kann mich erinnern, da war ich noch nicht dabei, aber mein Bruder Paul, da ist es darum gegangen, bei einer Ausschreibung eingeladen zu werden. Ja. Und mein Bruder kannte einen Sektionschef, der Freimaurer war, und da ist es gelungen, auch zu einer Ausschreibung eingeladen zu werden. Ja. Also das waren so Möglichkeiten, die man genutzt hat.
Aber im Prinzip tust du jetzt dein Buch, die Schattenrepublik, sehr verklausuliert darstellen, ohne dass du jetzt ins Detail gehen möchtest, weil du deine ehemaligen Logenbrüder nicht outen möchtest.
Na, wie ist die Freimaurerei strukturiert? Es gibt, glaube ich, in Wien 33 Logen, und jede Loge ist für sich ein Verein. Ja? Und in meiner Loge waren ungefähr 70 Mitglieder. Davon sind zu den Treffen immer die Hälfte gekommen.
Wie hieß diese Loge?
Zukunft.
Zukunft. Da waren auch viele Journalisten, glaube ich, drin, oder? Stimmt das?
Es waren da, glaube ich, 2 Journalisten dabei, ja.
Also nicht so viele in der.
Und ich habe das für mich sozusagen nicht gesehen als ein Netzwerk, das mir geschäftlich was bringt. Ich war geschäftlich so gut unterwegs, ja, dass ich das wirklich nicht gebraucht habe.
Aber vielleicht war es umgekehrt, dass du in die Loge eingeladen worden bist, weil sich die Logenbrüder von dir etwas erwartet haben.
Zu dem Zeitpunkt, wo ich dazugegangen bin, das war 1999, da war ich noch nicht am Höhepunkt. Später dann sind natürlich immer wieder Leute an mich herangetreten mit irgendwelchen Ideen, dass ich an den oder den weitertragen könnte. Ich habe das zur Kenntnis genommen, aber habe das freundlich immer wieder sozusagen von mir gewiesen. Ja.
Das ist interessant, weil du bist nach eigener Darstellung keinem schmutzigen Deal aus dem Weg gegangen über Jahre. Aber wenn es rund um die Logenarbeit geht, sagst du, du bist dem aus dem Weg gegangen?
Also wenn man jetzt sozusagen das anschaut, was hochgepoppt ist, die kriminellen Freimaurer, also da war ich... Das ist für mich auch ein Aha-Erlebnis, was da alles sozusagen in den Raum gestellt wird. Ich hab, das ist an mir alles spurlos vorübergegangen.
Ja, ich glaube, wir müssen da jetzt Schluss machen bei dieser Folge. Und eigentlich hätten wir diese komplette Serie hier beendet, weil im Prinzip hast du uns alles erzählt und du versuchst ja mit deinem Buch ja auch dich als geläuterter, ehemaliger, sehr unter Anführungszeichen korrupter Lobbyist darzustellen und sagen, das ist jetzt alles anders und du möchtest aufklären. Aber, und deswegen müssen wir noch eine Folge aufnehmen, du sitzt in einem Keller in Wien, wir werden das dann in der nächsten Folge genau erklären, und tappst in den nächsten großen Skandal in dieser Republik, und zwar in die Affäre Plinacek.
Ganz genau. Den Fall des 2023 verstorbenen Sektionschefs des Justizministeriums. Und das sollte eigentlich nicht mehr überraschen, dass der Name Peter Hochreger auch in diesem Fall auftaucht. Dazu dann in der nächsten Folge mehr. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Stefan.
Sehr gerne.
Danke, Nick. Danke, Stefan.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr dieses Projekt mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.